Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 3.8.25. Ich bin Stefanie Eilers und erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 180 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände, Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 28 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 72. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt und recherchiert hat. Wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte, sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Bitte schreibt dazu eine Nachricht in allen gängigen Messengern an 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Heute ist Simon da. Wir hatten jetzt in der letzten Zeit relativ viele Sendungen über Technofixes, also wie man technisch mit Energiewende und Umwelt umgeht. Heute geht's um die kleinen Kabler Insektenkunde. Willkommen, Simon.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, wunderbar. Warum bist denn du da?
Ja, also ich war hier, um ein bisschen beim NABU vor Ort in Wilhelmshaven Insektenkunde beizubringen, ein bisschen Wissen zu vermitteln, was für Arten wir hier haben, wo man die findet, wie man die findet, wie man sie bestimmt und kennenlernt. Genau, darum ging es an diesem Wochenende.
Ein ganzes Wochenende für die Kleinen, so hatten wir es angekündigt, für die ganz klitzekleinen. Warum hast du Ahnung von Insekten, bitte?
Nun, das hat ein bisschen mit meiner Kindheit auch zu tun. Ich bin am Wald aufgewachsen, in Dresden tatsächlich. Hatte schon immer viel Hang zur Natur quasi. Und ja, jetzt studiere ich Biologie, bin derzeit im 6. Semester meines Bachelors und habe mich nebenbei ein bisschen auf Insekten spezialisiert. Das lief über unterschiedliche Seminare, aber auch durch Wissen, was ich online gefunden habe. Bestimmungsliteratur, ich habe mir ganz, ganz viele Bücher zugelegt. Genau, da kommt einiges zusammen.
Ich habe die Büchertasche gesehen, liebe Leute. Hat sich fast ein Bruch gehoben jetzt fürs Wochenende, wunderbar. So, du studierst in Hamburg, wir kennen uns aus dem NABU. Welche Funktion hast du im NABU inne?
Genau, ich bin im NABU in Hamburg in der Fachgruppe für Entomologie. Ich bin erst seit letztem Jahr im November im NABU und habe da in diesem Januar mich auch dazu gemeldet im Leitungsteam der Fachgruppe für Entomologie, also die Insektenkunde, das wäre ein schönes Fachwort, die Entomologie, habe ich mich gemeldet, damit zu machen, einfach weil ich die Insekten auch sehr mag.
Gut, und was dieses Wochenende alles so los war, das erzählen wir euch heute in der ersten Stunde. Und in der zweiten Stunde wollen wir über Citizen Science reden, also die Wissenschaft der Bevölkerung. So, Simon, wir hatten ein tolles Wochenende. Es ist toll, dass du da bist, wirklich. Erzählen wir mal eben. Also wir waren draußen im Gelände. Gestern Vormittag war die Sonne gut. Am Downsfeld waren wir. Dann wollten wir noch ein Stückchen weiterfahren. Und dann ist es aber so nass geworden, dass wir dann Innendienst gemacht haben und uns auf deinen tollen Vortrag vorbereitet haben. Gestern Abend im Treffpunkt Liebling. Und heute waren wir nochmal in unserem Schutzgebiet in Hessens und haben geguckt. Und jetzt müssen wir erstmal eben wissen, darf ein Laie überhaupt irgendwelche Viecher anfassen draußen auf der Wiese?
Das ist ein bisschen, ja, eigentlich nicht, kann man sagen. Insekten und Tiere, wie wir sie in Deutschland haben, sind geschützt. Dafür haben wir Gesetze. Das Bundesnaturschutzgesetz ist da so das Allerwichtigste. Das legt fest, welche Tier- und Pflanzenarten geschützt sind und auch welche Maßnahmen getroffen werden sollen, um diese zu schützen oder welche Maßnahmen getroffen werden sollen, um die Landschaften, in denen diese Tiere vorkommen oder die Gebiete zu erhalten, zu pflegen, zu schützen, zu bewahren. Genau.
Wir können mal überlegen. Und dann haben wir jetzt gestern und heute ein paar tolle Sachen gefunden. Was haben wir gemacht? Wir hatten eine Kamera dabei, ne?
Genau. Ich habe kräftig fotografiert, du ja genauso. Lief super, würde ich sagen. Kam uns viel vor die Linse.
Erstaunlich. Trotz des Regenwetters, denn üblicherweise sagt man, die Insekten fliegen erst bei schönem Sonnenschein, ne? Oder wie ist das?
Ja, vor allem Schmetterlinge kennt man ja eher von sonnenbeschienenen Wiesen. Mhm. 20 bis 30 Grad, das ist so die perfekte Temperatur für die meisten Insekten. Lockerer Himmel, ein bisschen Bewölkung. Aber wir hatten heute auch etwas Glück. Schmetterlinge haben wir trotz dessen gesehen, dass es eine Stunde vorher noch geregnet hat.
Also ihr hört schon, wir waren also unterwegs. Ich vermute, das dürfte das erste Insektenwochenende seit Bestehen des NABU Wilhelmshaven sein. Und wir haben das deswegen gemacht, weil wir große Schutzgebiete haben hier in Wilhelmshaven. Und dort kommt eben auch eine sehr große Insektenpopulation vor. Und wir wollten uns jetzt im Verlauf dieser Verfahren, die Schutzgebiete sollen überbaut werden, einfach mal mit der Zeit schlau machen. Und wir haben ja angefangen vor ein paar Wochen hier mit dem Hautflügelbeauftragten Peter Bünding. Jetzt ist Simon das ganze Wochenende da gewesen. Und wir enden so wie Ende August mit einem Vortrag von Stefan Köttgen, ebenfalls vom NABU Hamburg, zum Thema Wildbienen versus Honigbienen, wie wir Menschen mit unseren Nutztieren sozusagen vielleicht die Natur bereichern oder auch nicht. Das ist eine Diskussion, so wie Ende August. So, wir waren also unterwegs. Was haben wir heute gefunden?
Ja, heute hatten wir echt viel Glück. Wir haben einige sehr interessante Käfer gefunden, beispielsweise den Körnigen Laufkäfer oder auch den Moschusbock. Sehr schöne Tiere, sehr groß vor allem, sehr einfach zu erkennen für auch Laien. Wir hatten echt ein gutes Stück Glück, dass wir diese gesehen haben. Der Bockkäfer, riesiges Tierchen, riesige Antennen, sehr schönes Tier.
Zentimeter?
Vielleicht um die 3, würde ich schätzen. Schon Brocken.
Ja, plus Fühler, ne? Also ich fand, also wenn man den mit Fühlern misst, dann haben wir 5 Zentimeter. Locker. Und sowas sitzt am Wegesrand und bleibt auch gemütlich sitzen. Und man kann sich das dann ganz toll anschauen. Also eingeladen seid ihr alle da draußen, die das heute verpasst haben, gerne beim NABU anzurufen. Ich gebe meine Nummer noch einmal stellvertretend. 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016. Dort könnt ihr auch Nachrichten ins Studio schicken, heute zur Live-Sendung. Und mal später Kontakt aufnehmen, sodass wir vielleicht mit euch auch nochmal über eine Wiese schreiten. Wie gesagt, nicht fangen, nur gucken. Okay, prima. Willkommen im Bürgerfunk von Radio Jade heute am 3.8.25. Ich bin Stefanie Eilers mit der 72. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Simon ist da, es geht ums Thema Insekten. Wir vom NABU hatten dieses Wochenende ein Insektenwochenende hier in der Stadt. Wir waren mit einer relativ kleinen Gruppe unterwegs, aber wir haben festgestellt, immer dann, wenn jemand eine Frage gestellt hatte, hatte Simon die Antwort noch nicht ganz raus, dann kam schon die nächste Frage. Also ich fand das grandios. Was ist dir aufgefallen heute oder gestern oder vorgestern?
Ja, viele Augen sehen auch viel, ist mir aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, wie groß die Begeisterung war. Wie wenig teilweise die Leute aber auch über Insekten wussten. Mhm. Man kennt natürlich die Allerweltsarten, aber so ein Moschusbock, den kennt da natürlich auch nicht jeder, auch wenn das ein sehr markantes Tier ist. Mhm. War auf jeden Fall ein schönes Wochenende.
Ja, wunderbar, dass du da bist, Moschusboxen. Da haben wir irgendwas noch nachgelesen, ne? Also man kann ja online gucken, wie geht das? Wo findet man Sachen zum Online-Lesen? Du hast Fachliteratur. Aber wo würdest du als Laie hingucken, wenn man wissen will, was gehört zu diesem Tier als besondere Geschichte?
Ja, also der Klassiker ist natürlich Wikipedia. Die haben sehr, sehr viele Einträge zu auch Tieren. Andernfalls gibt es natürlich Foren, Insektenforen, wie zum Beispiel das Lepi-Forum, Lepi von Lepidoptera für die Schmetterlinge. Das ist ein Forum, also eine Website, wo fast alle europäischen Arten der Schmetterlinge drinne stehen. Man kann sich Bilder angucken, Beschreibungen, wo die vorkommen, Verbreitungen, alles drum und dran. Und ich meine, allein in Deutschland haben wir 3700 Arten. Also da kommt einiges zusammen.
Okay. Ist das so ein Tier? Nein. Es ist eine zweiflügelige. Es ist nicht vierflügelig. Es hat irgendwie Flügel unter Deckeln. Also ihr könnt euch vorstellen, was wir für Freude hatten gestern. So eine Geschichte zu dem Moschusbock, zu diesem seltenen Käfer, den wir heute gesehen haben. Was haben die früher damit gemacht?
Ja, der Moschusbock, so wie es im Namen auch steckt, kann tatsächlich aus Drüsen an seinem Körper ein stark nach Moschusart duftendes Sekret abgeben. Und scheinbar hat man das früher benutzt, um den Tabak zu parfümieren.
Okay. Den Tabak zu parfümieren. Okay. Wir haben gleich noch mehr solche Geschichten, weil wir haben gestern Abend ja Simons tollen Vortrag gehört. Also, wenn ihr mal so mitgehen wollt zu solchen Exkursionen und Touren, die finden beim NABU in Wilhelmshaven und auch im Umland sehr häufig statt. Und wir bieten euch an, auch sowas nochmal zu wiederholen mit anderen Kompetenzen. Könnt ihr euch einfach melden und sagen, Kindergeburtstag mal anders. Machen wir. Hallo in der 72. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Simon Bendig aus Hamburg ist da, der studiert Bio und kann uns was zu Insekten erzählen, obwohl er mal sagt, er weiß nicht viel. Also wir haben echt gestaunt jetzt am Wochenende, denn wir hatten ein Insektenwochenende bei uns. Jetzt sind wir heute nochmal mit der Fotokamera unterwegs gewesen und haben noch eine Heuschrecke gefunden, die besonders ist. Erzähl mal, was das ist denn?
Was ist das denn? Was wir da gefunden hatten, war die Rössel-Beißschrecke. Sehr markanter, sehr markante kleine Heuschrecke. Wobei klein ist ein bisschen übertrieben. Die ist schon etwas größer als der Durchschnitt, was wir an Insekten in Deutschland haben.
Zentimeter?
Ich würde sagen, so ungefähr anderthalb war die schon groß. Mhm. Sehr markant, weil sie gehört zu den Langfühlerheuschrecken, hat also ganz lange Fühler, wie es im Namen steckt. So ein Sattel als Halsschild quasi, der so hell umrandet ist. Sticke, dicke, starke, große Hinterbeine, die ein Grätenmuster aufweisen. Und dadurch kann sie auch echt gut und weit hüpfen.
Und kennt man die hier?
Tatsächlich ja, aber in Nordwestdeutschland ist die noch nicht so häufig verbreitet, wie ich gelesen habe. Sonst kommt die in Deutschland fast überall vor, besiedelt fast jeden Lebensraum, braucht aber dennoch eine Menge Vegetation und davon auch viel üppige.
Okay, prima. Du hast uns noch ein paar Geschichten mitgebracht. Die Beißschrecke, also da wissen wir, die verändert ihren Ort dann, wenn die Population, wie war das?
Ja, bei Heuschrecken ist das manchmal so, dass die Individuen auch längere Flügel, meine ich natürlich, ausbilden können. Die Beißschrecke jetzt, die Rösselsbeißschrecke, hat relativ kurze Flügel, aber hin und wieder kommt es vor, dass untypische langflügelige Individuen auftreten. Manchmal passiert das, wenn zu viele Individuen an einem Ort oder in einem Lebensraum vorkommen und der Platz knapp wird oder auch das Futter oder die Partner, sodass langgeflügelte Versionen entstehen, die dann längere Strecken reisen können und weitere Areale besiedeln.
Das ist interessant. Das heißt, man vermutet dahinter was? Eine hormonelle Steuerung oder?
Ja, da kann das kann gut sein, dass das bei den meisten eine hormonelle Steuerung ist, die dadurch entsteht, wenn zu viele auf einem Ort sitzen.
Und das sind anderthalb Zentimeter große Insekten, die diese Fähigkeiten haben. Das ist schon irre, was diese Insektenwelt so kann. So, und dann hatten wir gestern Abend ja deinen Vortrag, der war hervorragend. Und du hast uns noch zwei Geschichten mitgebracht. Irgendwas mit Reifen, habe ich mir gemerkt.
Ja, Reifen war bei den invasiven Arten, bei den Mücken vor allem.
Was hast du denn mit Mücken zu tun?
Mit Mücken, ich arbeite gerade beim Bernhard-Nocht-Institut und bestimme da auch Mücken und ich schreibe auch meine Bachelorarbeit zum Thema Mücken und Klimawandel.
Und wer ist Bernhard Nochter und was ist das für ein Institut?
Das ist ein Tropeninstitut. Die forschen an Tropenkrankheiten und aber auch an den Tieren, in diesem Fall Insekten, die diese Krankheiten verbreiten. Vor allem wichtige wie Malaria, Gelbfieber, Dengue, Westnilvirus.
Das sind so Sachen, die kommen jetzt langsam, oder?
Ja, kann man so sagen. Also ja. Durch den Klimawandel und Reifen, im Sinne von Altreifenhandel, verbreiten sich solche Arten, wie zum Beispiel die Aedes-Arten, das ist ein lateinischer Name, Aedes, eine Mückengattung, die solche Krankheiten verbreiten kann. Und die verbreiten sich bei uns jetzt auch schon etwas.
Und warum mit Reifen?
Mücken passen sich teilweise sehr gut an städtische Lebensräume an. Den reichen kleine Wasserlachen, wenn die ihre Eier ablegen und dann können sich dort drinnen die Larven entwickeln. In Altreifen, die häufig über Ländergrenzen hinweg verschifft werden, bilden sich manchmal klitzekleine Pfützen drin. Das alleine reicht dann schon, dass dort die Eier und auch die Mückenlarven im Wasser überleben können.
Faszinierend. Also, der Reifenhandel, liebe Leute da draußen, bringt uns neue Mücken.
Ja, kann man so sagen.
Okay, so, und dann hattest du es noch mit Gottesanbeterinnen?
Ja, Gottesanbeterinnen. Das ist aber eine Quelle, von der ich nicht mehr genau weiß, wo ich das gelesen hatte. Aber Gottesanbeterinnen haben wir auch in Deutschland. Die europäische Gottesanbeterin. In Hamburg gab es da, glaube ich, letztes Jahr einen Fund. Sehr schönes Tier, also sehr schön, große Gottesanbeterin, so wie man sie aus den Naturdokus kennt. Die können tatsächlich, die Weibchen, wenn die ihre Eier legen, legen die in Paketen ab, können die an Objekte dran kleben und dann halten die das da eine Weile aus. Man geht davon aus, nach dieser einen Quelle, die ich gelesen hatte, dass nach dem Jugoslawienkrieg, als viel Kriegsmaterial abgetransportiert wurde von den Fronten, dass an einigen LKWs wahrscheinlich die Eier von Gottesanbeterinnen dran klebten und diese dann in Europa verbreitet wurden dadurch. Weil sonst kommen Gottesanbeterinnen hauptsächlich im Mittelmeerraum vor.
Grüße an Karin, die fand neulich eine auf ihrem Balkon. Gottesanbeterin könnt ihr vielleicht euch vorstellen wie ein schlankes Insekt, was so Fangarme vorne hat, mit einer ganz zierlichen Kopfform, was also Insekten fängt mit einer irren Geschwindigkeit, glaube ich, ne?
Genau,
und,
ja.
Und wie groß ist diese europäische Gottesanbeterin?
Die sind relativ groß. Ich würde schätzen, so 3-4 Zentimeter mindestens.
Okay, also eine kleine Runde Musik noch. Wir surfen nochmal in unseren Schmierzettel von gestern. Da war so viel Tolles dabei. Die ganz kleinen Krabbler sind da. Stellvertretend für diese Simon Bendig aus Hamburg vom NABU Hamburg, der Entomologe und Insektenkundler, weil bestudiert Bio. Und der hat so viel auf dem Kasten, dass er uns heute noch was mitbringt. Wir müssen nochmal revidieren. Gottesanbeterin ist wie groß?
4,5 bis 7,5 Zentimeter.
Also richtige Trümmer.
Genau. Okay. Aber damit gehören sie auch zu den größten Insekten in Deutschland.
Okay. Du hast uns gestern ein paar Zahlen aufgelegt. Wie viele Arten gibt es an Insekten?
An Insekten weltweit schätzen wir über 1 Million. Über 1 Million weltweit. Aber in Deutschland haben wir ungefähr 34.000 Arten. Pi mal Daumen.
34.000. Habt ihr mitgehört? Okay. Und wie teilt sich das auf?
Ja, wir haben am meisten, also die 87% der dieser 34.000 sind Käfer, Schmetterlinge, was kommt noch dazu? Die Libellen nicht unbedingt, aber Zweiflügler und Hautflügler, also die Bienen.
Okay. Und also Wildbienen und Fliegen im weitesten Sinne. Und du hast uns gestern noch was zur durchschnittlichen Größe dieser Tiere gesagt. Magst du das nochmal wiederholen?
Genau, 4 Millimeter groß sind die meisten Insekten, die wir hier so heimisch haben, was ja schon massiv klein ist.
Das heißt genau gucken. Und war das nicht auch die Zahl des Durchschnitts?
Ja.
Also dadurch, dass das so viele klitzekleine sind, hat man im Schnitt dann doch 4 Millimeter Größe beim Insekt.
Ja.
Okay. Jo, dann, was haben wir noch für eine Geschichte? Wir hatten noch was über, also was haben wir noch gesehen? Wir hatten die Beißschrecke, wir hatten den tollen Käfer.
Ja.
Dann haben wir noch einen Laufkäfer. Was war das denn noch?
Ja, der körnige oder gekörnte Laufkäfer, den hatten wir heute.
Genau, der war so schnell, den konnten wir nicht fotografieren, der war weg. Genau. Aber wir konnten ihn erkennen.
Klauen, Mandibeln quasi, nicht klauen.
Und was macht der in einer Wiese als Laufkäfer?
Laufkäfer sind tatsächlich Raubtiere, leben am Boden, in der Bodenstreu häufig und jagen alles, was etwas kleiner ist und verputzen das dann. Also haben eine wichtige Rolle in der natürlichen Selektion.
Und dann haben wir noch was über Fliegen gelernt. Die haben nämlich auch eine Funktion. Was machen die?
Genau, Fliegen. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche, muss man sagen. Fliegen sind wichtig, nicht nur für den Menschen, weil beispielsweise in dem sehr speziellen Thema forensische Entomologie, also der Kriminologiebereich, in dem man Insekten untersucht, Leichen, die gefunden wurden, haben die eine wichtige Rolle, weil Fliegen zu den Erstbesiedlern von Aas gehören. Heißt aber auch, dass sie eine wichtige Rolle haben im Sinne von, wir machen Nährstoffe wieder für den Boden und für die Pflanzen verfügbar.
Okay, und wenn wir jetzt zum Beispiel die ganzen dungverarbeiteten Tiere nicht hätten und auch die Insekten verschwenden, die dungverarbeiteten, ich glaube, wir würden, Entschuldigung, in Scheiße ertrinken?
Ja, so ungefähr könnte man das sehen. Da haben wir zum Glück auch noch Mistkäfer, die da vorbeugen, aber wenn die auch verschwinden, dann wird's kritisch.
Okay, ihr merkt also, wir haben so viele interessante Sachen herausgefunden, dass wir damit eine ganze Quiz-Sendung gestalten könnten. Vielleicht ist das auch ein Thema, was wir nochmal wieder auflegen. Quiz rund ums Thema Natur gibt's online ja auch etliches. Aber vielleicht für die Region auch ganz spannend, was es hier alles so gibt und wie selten die auch sind, weil wir hier im Bogenspann leben zwischen dem salzigen Meer und der süßen Landseite. Wir haben es häufig mit ganz nassen Arealen zu tun, da gibt es ganz anderes. Wir haben aber auch die tollen Sandmagerrasen hier in der Stadt. Also man kann total viel entdecken. Und ich habe für mich heute festgestellt, ich bin ja eher so Abteilung unsportlich, Insekten begucken ist noch eine ganze Spur entspannter als Vögel beobachten. Also wenn ihr eher nicht fahrradtauglich seid und nicht lange Strecken zurücklegen wollt, ihr braucht nicht viele Meter. Das ist ganz toll, oder?
Das stimmt. Es reicht meistens auch der eigene Garten und ein paar schöne Pflanzen.
Apropos, Verschränkung von Pflanze und Insekt. Was machen wir da denn? Was würdest du empfehlen? Möglichst von hier und möglichst irgendwie... Ja, was machen wir denn da? Steingarten ist doof, oder?
Steingarten ist auf jeden Fall doof. Vor allem kommen da die Unkräuter so oder so noch durch, wenn wir sie jetzt mal Unkräuter nennen. Heimische Pflanzen ist natürlich das A und O, wenn man einen schönen naturnahen Garten haben möchte. Vielleicht auch ein paar blühende Bäume mit reinpacken, eine Linde, einen Apfelbaum, ist immer ganz schön für die Insekten. Viele Insekten sind Bestäuber, aber damit kommen natürlich auch die Parasiten dieser bestäubenden Insekten. Es kommen die Räuber der bestäubenden Insekten und schon hat man ein halbes Ökosystem im Garten, wenn man einfach nur ein paar heimische Pflanzen ausstreut.
Ein halbes Ökosystem in euren Gärten. Also NABU Wilhelmshaven macht auch Umfeldberatung. Schöne Grüße an den Rüstringer Bauverein, da gab es jetzt das erste tolle Projekt. Kommt doch mal dazu und überlegt doch, wie ihr euer Umfeld schöner gestalten wollt. Wenn ihr Vögel und Fledermäuse zum Beispiel mögt, sollte nämlich Futter da sein. Denn ich glaube, diese Biomasse-Insekt ist auch das, was die nachfolgenden Arten trägt. Und das geht dann bis zu uns, weil Insekten sind auch wichtig für Böden, oder wie war das?
Ja, genau. Viele Insekten haben auch ähnliche Aufgaben wie der Regenwurm, machen also quasi tote Nährstoffe, abgestorbenes Pflanzenmaterial oder Tiere, schließen die Nährstoffe, die in diesen toten Materialien sind, auf und machen die für den Boden und für die Pflanzen wieder verfügbar, sodass die wieder in den Kreislauf zurückkommen.
Also Dünger?
Quasi, genau.
Also, guter Boden hat viele Insekten, viele kleine Sachen dabei. Kleine Quizfrage zum Schluss der ersten Stunde heute. Simon ist gleich in der zweiten Stunde nochmal da. Wie viele Insekten kennt ihr aus dem Stegreif? Ihr schickt uns einfach mal eine Zahl über alle gängigen Messenger. 0171-371-6016. Ich wiederhole 0171-371-6016. So mal eben im stillen Kämmerlein die aufzählen, wen man so kennt. Nur eine Schätzung. Vielleicht habt ihr ein paar Namen parat, aber uns interessiert erstmal nur die Zahl. Und dann tauschen wir am Anfang der zweiten Stunde mit der Zahl, die wir gefunden haben auf unserer Tour jetzt am Wochenende. So, wir reden in der zweiten Stunde über Citizen Science. Wollen wir da schon mal drauf einläuten? Was ist Citizen Science, Simon?
Ja, das können wir gerne mal machen. Citizen Science ist ja quasi, dass sich Bürger, Laien an wissenschaftlichen Projekten beteiligen können.
Okay, mal so geht das?
Das können Sie über unterschiedliche Wege machen. Sie können bei Auswertungen der Daten helfen, bei der Datenerhebung, beim Publizieren. Das geht über unterschiedliche Möglichkeiten und da wurde heute vieles auf den Weg gebracht, um das möglich zu machen.
Und wie genau das geht, das machen wir in der zweiten Stunde, denn ihr solltet mitmachen. Also ihr braucht in der zweiten Stunde vielleicht ein Handy. Eure Zahl hätten wir gerne noch. Heute ist eine echte Mitmachsendung. Und dann geht die Sendung heute bis 3 zum Thema Citizen Science. Seid gespannt. Also, bis gleich.